Deutschlandfunk Kultur. Interview.
An Montessori-Schulen können sich Kinder frei entfalten. Es gibt keinen Frontalunterricht, jeder lernt individuell im eigenen Tempo. Dort sind Kinder nämlich, das ist eine beliebte Formulierung in dem Zusammenhang, dort sind sie Baumeister ihrer selbst. Und das alles geht zurück auf Maria Montessori, die von 1870 bis 1952 lebte und mit deren Leben und mit deren Arbeit sich Sabine Seichter auseinandersetzt in ihrem neuen Buch Der lange Schatten der Maria Montessori, der Traum vom perfekten Kind. Sabine Seichter ist Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Salzburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Für viele ist Maria Montessori ja so etwas wie die größte Pädagogin der Geschichte oder zumindest der Neuzeit. Aber das kann schon deshalb ja so nicht sein, weil sie gar keine Pädagogin war, sondern Biologin. Welche Rolle hat das denn in ihrem Leben und auch in ihrem Werk gespielt?
Also Sie haben völlig recht, die beinahe unüberschaubare Darstellung Maria Montessoris im deutschsprachigen Raum, sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf populärwissenschaftlicher Ebene, ist unheimlich romantisierend, verklärend, verkitscht, beinahe zu hemmungslos naiv, vor allem ohne jegliche Quellenbasis. Und damit bleibt bis heute unbekannt, auf welchen ideologischen Ansichten das Denken, wie Sie sagen, der italienischen Ärztin und Biologin fußt, die nie eine Pädagogin war und vor allem auch nie als Pädagogin wahrgenommen werden wollte. Also ihr Denken speist sich vor allem aus eugenischen Ansichten der Zeit, aus einer sehr fundierten rassenanthropologischen Perspektive, die sie als Medizinerin, als Biologin von ihren ersten Schriften Ausgang des 19. Jahrhunderts bis einem Jahr vor ihrem Tod im Jahr 1951 kontinuierlich publiziert, verkündet und propagiert hat.
Was war denn für Sie oder wäre für Sie, für Montessori, das perfekte Kind gewesen?
Ja, das perfekte Kind ist ein Zitat, das Kind einer perfekten Rasse. Diese perfekte Rasse ist, kann man fast sagen, natürlich der Inbegriff, das Narrativ des weißen europäischen Mannes. Sie stellt sich ständig und gibt es zahlreiche Abbildungen in ihren Büchern griechische Schönheitsstatuen vor, die also körperlich makellos sind, ästhetisch vollkommen. Und ihr Traum, ihre Vision, fast schon Obsession war es nun, aus diesen Statuen, die in Marmor natürlich gehauen sind, das Kind aus Fleisch und Blut zu zeugen, zu züchten. Also ein Kind, das perfekt ist, ein Kind, das ästhetisch, körperlich, intellektuell, moralisch das vollkommene Kind ist.
Aber für sie galt schon auch gesunder Geist in gesunden Körper. Also man musste schon auch geistig perfekt sein, oder?
Ja, also das spiegelt das sogenannte normale Kind und sie hatte auch den Gegenbegriff, das sogenannte anormale Kind. Das anormale Kind war ein Kind voller Abweichungen, also beispielsweise ein körperlich behindertes Kind, ein intellektuell weniger begabtes Kind. Und für Montessori war sehr klar, dass diese Anormalen, sogenannte Anormalen, von den sogenannten Normalen getrennt werden müssen in Erziehungseinrichtungen, damit also die Förderung, die Erziehung der Normalen ungehindert vollzogen werden kann, weil aus diesen normalen Kindern sollte eine, so Montessoris auch biopolitische Annahme, sollte eine bessere Gesellschaft in einer zukünftigen Zeit aufgebaut werden. Wer also heute, und das findet nicht selten statt, in der Öffentlichkeit propagiert, Montessori sei eine Vorreiterin der Inklusion, das muss man geradezu als grotesk zurückweisen. Sogenannte anormale Kinder nannte Montessori unverblümt Monster oder Parasiten der Gesellschaft.
Aber da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt, Frau Seichter, durch das Lesen Ihres Buches und auch jetzt immer noch durch dieses Gespräch, zerstören Sie natürlich alles, was ich mir je unter Montessori-Pädagogik vorgestellt habe. Es gab ja und gibt immer noch die Diskussionen über Waldorfschulen und Rudolf Steiner, aber da finde ich es viel diffiziler, da gibt es Waldorfschulen, die distanzieren sich auch von ihm, es wird vieles relativiert und das ist auch nicht so brandneu. Aber wenn ich das jetzt höre, dann ist zumindest, was mich persönlich angeht, muss ich zugeben, alles, was ich mir je unter Montessori-Pädagogik vorgestellt habe, Unsinn.
Naja, schauen Sie, was ich gemacht habe, war etwas sehr Nüchternes. Ich habe mich schlichtweg den Quellen Montessoris gewidmet und ich glaube, das steht einer Wissenschaftlerin gut zu Gesicht, die Literatur, die auf dem Tisch liegt, zu lesen. Und wenn man das einmal tut, und wahrscheinlich wurde das fast noch nicht getan, sonst wäre dieser Kult Montessori, wie Sie richtig sagen, heute nicht so wahnsinnig lebendig, dann muss man schlichtweg erkennen, ohne das jetzt erstmal zu bewerten, dass es keine Montessori gibt ohne jenes eugenische, rassenanthropologische Denken. Wie man zukünftig damit umgeht, ob man es weiterhin verdrängt und tabuisiert, das ist nun in der Entscheidung einer jeden einzelnen Person. Mir wäre es nur wichtig zu sagen, nach der Arbeit an diesem Buch, dass nun wirklich keiner sagen kann, er wüsste nicht von diesen ideologischen Ansichten, ohne die Montessori nicht Montessori ist und ohne die auch heute noch keine Montessori-Pädagogik zu haben ist.
Sie haben ja selber schon gesagt, dass kurz bis vor Montessoris Tod 1952 sie an all diesen Ansichten festgehalten hat. Wie stand sie eigentlich zum Faschismus in ihrem eigenen Heimatland Italien und auch zum Naziregime in Deutschland?
Ja, das gehört wohl mit zu den meist tabuisiertesten Einsichten in der Montessori-Pädagogik beziehungsweise in der Gefolgschaft Montessoris. Lassen Sie mich da nur einen Punkt vielleicht noch erwähnen. 1951, also genau ein Jahr vor ihrem Tod, hochbetagt als 81-jährige Dame, hat sie noch vorgeschlagen, ein sogenanntes Ministry of the Race zu begründen. Also man könnte es übersetzen mit Ministerium zur Verbesserung der menschlichen Rasse, weil sie überzeugt ist, dass es nach wie vor einer politischen Steuerung bedürfte, um die Reproduktion, also den Nachwuchs eines Landes zu steuern und zu planen. Damit ist Ihre Frage indirekt fast schon beantwortet. Ich würde sagen, sie war keine Faschistin, obwohl sie natürlich, das ist eigentlich auch längstens bekannt, mit Mussolini zusammengearbeitet hat. Er hat sie sehr stark einige Jahre in den 30er Jahren gefördert. Und sie war ständig bereit, ihre Gedanken anzupassen, beispielsweise an die faschistische Ideologie, die ja auch sehr anpassbar waren, wenn wir jetzt nur diese eugenische, rassenanthropologische und das Narrativ eines perfekten Menschen hernehmen, wunderbar passten.
Die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Seichter im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch Der lange Schatten der Maria Montessori, Der Traum vom perfekten Kind, ist im Belz Verlag erschienen. Frau Seichter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Auch an Sie. Danke. Tschüss.